Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ich habe mir gedacht, da ja unsere neue Predigtreihe mit dem fränkischen Dialekt geprägt oder vom fränkischen Dialekt geprägt ist, dass ich mal einen Gegendialekt in die Waagschale werfe, meinen Ursprungsdialekt. Und ihr seht jetzt gleich fünf Begriffe, sogenannte sächsische Sprachschule, die aus meinem Ursprungs... Ich lasse euch einfach mal so einen Moment Zeit, schaut es euch mal an und versucht herauszubekommen, welche Begriffe dahinter stehen. So, also am Lachen merke ich, dass der ein oder andere Begriff wahrscheinlich entschlüsselt wurde. Also ich beginne mal das erste. Jetzt versuche ich mal hin und her zu springen. Das gelingt mir wahrscheinlich nicht so gut. Also Radio ist das Radio gewesen. Der zweite Begriff. Die Pyramidenkerze ist die Pyramidenkerze. Ja, also das ist dieses Teil, was ich so zu Weihnachten, ne, im Erzgebirge, schönen Gruß an Daniel Weber, dort aufgebaut wird und dann so mit Kerzen in Gang gesetzt wird. Die Teile liebe ich übrigens. Das nächste, der Gorschenzieher, ist der Korkenzieher. Vierter Begriff, der Computerexperte ist der Computerexperte. Und das letzte, der Bierdeckel ist der Bierdeckel. Also jetzt wisst ihr, und wenn ihr es euch nicht ganz so leicht gefallen ist, diese Begriffe zu entschlüsseln, dann könnt ihr euch vorstellen, wie es mir geht, wenn ich jetzt an unsere neue Predigtreihe denke und ich mir vorstelle, dass ich jetzt in diesem Dialekt unsere Predigtreihe vorstellen soll. Deswegen gebe ich ganz ehrlich zu, ich habe nicht so viel geübt wie unsere Moderatorin. Ich finde, es übersteigt meine Sprachfähigkeit. Ich habe einfach versucht, das so ganz frei ins Hochdeutsche zu übersetzen. Heute geht es also darum, Kirche, was für ewig Gestrige, so habe ich es einfach mal Hochdeutsch versucht zu formulieren. Wir werden uns, wie schon angekündigt wurde, in dieser neuen Predigtreihe mit so einer Reihe von Hauptvorwürfen gegenüber der Kirche beschäftigen. Nächste Woche wird es gehen darum, Kirche ist gegen Sex. Eine Woche später, Kirche will nur mein Geld. Das dann hört ihr alles in Fränkisch. Ich bin mal gespannt, ob der Christoph sich darauf einlässt. Dann haben wir, Kirche besteht überwiegend aus Heuchlern. Und das letzte, Kirche lauter Moralapostel. Und heute geht es, wie gesagt, darum, dass Christen oft als Ewiggestrige bezeichnet werden, als Menschen, die irgendwie in der Vergangenheit hängen geblieben sind und die in unsere Postmoderne nicht mehr wirklich reinpassen. Als ich mir so überlegt habe, Ewiggestrige, dann kamen mir so drei Personen, die mir dann so eingefallen sind. Ich hoffe, ich kriege mit den dreien keinen Ärger. Also mit dem einen bestimmt nicht mehr, mit den anderen zwei. Wahrscheinlich interessieren die sich jetzt nicht dafür, dass ich hier eine Predigt halte. Aber das waren so drei Personen, die mir irgendwie zu ewiggestrig eingefallen sind. Ich hoffe, ich tue ihnen kein Unrecht, aber ganz subjektiv, das ist halt so das, was mir dazu gekommen ist. Aber wenn ich ehrlich bin, manchmal bin ich schon ewig gestrig und meine Frau behauptet das auch manchmal, wenn ich so auf alte Freunde treffe. Ich merke, wenn ich so mit alten Freunden spreche, dann geht's häufig, ja, am Anfang spricht man kurz darüber, ja, wie geht's dir und was läuft gerade so bei dir, aber dann landet man ganz schnell in dem, was mal gewesen ist, ja, die Zeiten, die man gemeinsam miteinander verbracht hat, und dann spreche ich relativ viel und ausführlich mit denen über das, was wir halt gemeinsam erlebt haben. Auch jetzt im letzten Jahr, wir hatten Klassentreffen und da war das auch so typisch, man trifft sich, am Anfang werden so die Fotos und, ja, ausgetauscht von den Kindern, vom Haus, vom Auto und was weiß ich nicht allem. Dann wird kurz darüber gesprochen, wie es einem so geht und ganz schnell ist man bei dem, was man halt als Klasse so gemeinsam mit Lehrern und in der Schulzeit erlebt hat. Ist ja auch irgendwie was Schönes, also ich empfinde es zumindest in der Zeit immer ganz nett und ganz schön. Aber ich weiß, dass manchen Menschen auch anders geht, die halt in ihrer Vergangenheit nicht so tolle Sachen erlebt haben und denen es logischerweise schwerfällt oder die nicht so gern darüber nachdenken, was früher mal gewesen ist und froh sind, dass die Zeiten vorbei sind. Einer dieser Ewiggestrigen, die da oben zu sehen sind, der ganz rechte von mir aus gesehen oder von euch gesehen, der Erich Honecker, war natürlich einer, der trotz allem mein Leben stark geprägt hat. Ich meine, er ließ sich nicht beirren, selbst da, wo die DDR zusammengebrochen war, fand er das immer noch toll und war völlig davon überzeugt, dass das richtig war, was er da getan hat und welche Moralvorstellungen und welche Werte und wie dieses System aufgebaut war. Das hielt er bis zum Ende seines Lebens für richtig und war immer noch der Überzeugung, irgendwann kehrt das alles zurück. Und obwohl ich ihm nie wirklich beigepflichtet habe, merkte ich doch, dass gerade meine Kindheit und der frühen Jugendzeit so sein Bild, was mir weitergegeben wurde, was Kirche ist, genau davon geprägt war. Für mich war Kirche als Kind immer etwas, was schon längst überholt war. Eine Institution, die, so wurde es mir immer beigebracht, dazu dient, dass die Arbeiterklasse ja unterdrückt werden kann, weil ja die einzige Erlösung irgendwann mal im Himmel ist und es nur darum geht, dann die Leute halt bei der Stange zu halten und dieses kapitalistische Gesellschaftssystem zu etablieren oder zu stärken. Ich habe gelernt, leider auch nicht zu Unrecht, Kirche hat viele Kriege durchgeführt, die Kreuzzüge hat vielen Menschen Unheil gebracht. Die Lehren der Kirche sind völlig überaltet und passen nicht mehr in unsere heutige Zeit. Und im Endeffekt habe ich lange Zeit auf dieses Bild geteilt. Und erst so nach und nach, als ich dann selbst Christ wurde und gemerkt habe, dass ich da nicht alles so nachvollziehen kann und ich mich auch ehrlich gesagt mit einigen Lehren und Moraldingen, ethischen Fragen auch am Anfang sehr schwer getan habe, manchmal auch heute noch schwer tue, änderte sich dieses Bild von Kirche. Und wenn wir uns heute so den gesellschaftlichen Trend anschauen, dann ist Kirche trotz allem, auch wenn sich glücklicherweise Deutschland nicht mehr geteilt befindet, sondern als ein Deutschland existiert, ist Kirche immer noch in der Kritik. Und wenn wir nur die letzten Wochen anschauen, ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen, es ist schon traurig und schlimm, was man so in den Medien über Missbrauch und so weiter lesen muss. Und natürlich stellen viele Menschen, auch zu Recht, Kirche heute in Frage. Und wenn man sich nur einfach mal anschaut, wie der Verlauf der Kirchenaustritte in den letzten Jahren war, sieht man das auch recht deutlich. Ja? Man kann es hier oben sehen, die Zahlen sind schlecht lesbar. Ich lese euch einfach mal so vor, wie das im Jahr 2008 ausgesehen hat. Das war so das letzte, was ich an statistischen Zahlen finden konnte. Insgesamt sind reichlich 290.000 Menschen im Jahr 2008 aus der Kirche ausgetreten. Der Höhepunkt war aber 1992, da waren es insgesamt reichlich 454.000 Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind. Und nicht umsonst gibt es ja eine Internetseite sogar, die heißt www.kirchenaustritt.de. Ich will jetzt niemand ermutigen, aber ich fand es interessant, dass es eine Homepage gibt, die darüber Auskunft gibt, wie es derzeit statistisch aussieht und die auch Auskunft darüber gibt, wie trete ich im Endeffekt aus der Kirche aus. Und wenn man sich das so gesamt anschaut, hat sich die prozentuale Verteilung in Deutschland auch in den letzten 20 Jahren dramatisch stark verändert. Im Jahr 1990 waren noch 72,3% der Menschen Kirchenmitglieder. In den letzten 20 Jahren sind über 10% weggegangen, also wurden es weniger und derzeit haben wir im Durchschnitt 60,3%, also doch ein starker Rückgang, der die Kirche auch vor einige Probleme stellen wird. Also der Trend scheint schon zu sein, dass Menschen einfach Kirche verlassen, weil sie irgendwie damit nicht zurechtkommen. Und auf dieser Homepage gibt es zwar keine repräsentative Umfrage, aber es gibt eine Umfrage, wo einfach gefragt wird, warum trittst du aus der Kirche aus? Und auch da zeigt sich das, 41,3% sagen, sie treten deswegen aus der Kirche aus, weil sie unzufrieden mit dieser Institution sind. Sie haben kein Problem mit Gott, vielleicht auch weniger mit den Lehren aus der Bibel, sondern sie haben einfach ein Problem damit, wie Kirche auftritt, wie Kirche ist, wie sie sich präsentiert und was Kirche auch von den Menschen verlangt und wie gesellschaftsrelevant sie vielleicht auch ist. 21% wollen einfach die Kirchensteuer sparen, sehen das ganz praktisch. Und nur 15% sagen, sie glauben nicht oder nicht mehr an einen Gott. Und 3% sagen dann irgendwelche anderen Gründe. Der Glaube, dass Leute in eine andere Religion wechseln, das spielte da zumindest bei der Umfrage keine Bedeutung. Aber es zeigt, dass diese Unzufriedenheit einfach da ist. Und ich habe da auch noch ein bisschen im Internet gesurft, habe geschaut, ja, was findet man so, Argumente gegen Kirche, Argumente gegen Christsein. Und man findet schon recht viel. Und zum Teil kann ich diese Dinge auch problemlos nachvollziehen. Aber es ist gar nicht so viel, wie ich ursprünglich gedacht habe. Und auf der anderen Seite ist die Christenheit weltweit immer noch die Religion, die am stärksten vertreten ist, sogar sehr stark im Verhältnis zu den anderen Religionen auf der Welt. Das hätte ich persönlich gar nicht so gedacht. Natürlich ist das nominell gerechnet, also einfach mal so die komplette Zahl, die irgendwie zur Kirche dazugehört. Und das sind ja viele Menschen, die vielleicht auch die Lehren nicht unterstützen würden oder vielleicht auch selbst gar keinen richtigen Bezug haben. Aber immerhin so viel werden statistisch zum Christentum dazugerechnet. Also es hat schon noch eine Relevanz auf dieser Welt. Und es ist ja schon die Frage, was führt dazu, dass es immer noch viele Menschen gibt, die nicht nur nominell dazugehören, sondern die diesen Glauben irgendwie ernst nehmen und die sagen, ja, das hat für mich eine Bedeutung. Und wenn man sich das so anschaut, sind es ja nicht Menschen, die man alle einer Schicht zuordnen kann oder einer Klasse oder irgendeinem Volk, sondern wenn man sich das anschaut, weltweit verbreitet, überall gibt es Menschen in den unterschiedlichsten Schichten, unterschiedlichste Herkunft, unterschiedlichste Berufe, unterschiedlichste Volksgruppen, die glauben, dass das noch irgendwie relevant ist, was da in der Bibel steht und was auch die Kirche zumindest teilweise lehrt. Und deswegen möchte ich mich logischerweise gern damit heute beschäftigen. Und der erste Punkt dazu ist dann, was verstehe ich eigentlich unter Kirche? Also worum geht es mir, wenn ich das Wort Kirche nehme? Viele verbinden ja damit negative Assoziationen. Sie verbinden damit große, prunkvolle Gebäude. Sie verbinden damit irgendwelche Lehren, denen sie nicht folgen können. Moralische Ansprüche, die sie als weltfremd vielleicht zum Teil bezeichnen würden. Leider halt auch viele negative Dinge wie Gewalt, Krieg und letztlich auch leider diesen Missbrauch. Das ist die eine Seite. Aber Kirche ist noch was ganz anderes. Kirche ist auch ein Ort, wo Menschen sich treffen, wo Menschen so eine Art Familie finden, wo Menschen sich über ihr Leben austauschen, wo sie gegenseitig sich ermutigen, sich gegenseitig Hoffnung geben, wo sie für sich ein Ziel gefunden haben, was über ihr praktisches Leben vielleicht hier hinausgeht, wo sie merken bei all dem, wie sie ihr Leben führen und wie sie es versuchen, dass sie irgendwas brauchen, was sie weiterführt, was ihnen Halt gibt, wo Menschen beten, wo Menschen in der Bibel lesen und versuchen, dem nachzufolgen, was in der Bibel beschrieben steht. Und für mich ist Kirche oder sind Kirchen Menschen, die glauben, dass Gott in der Person Jesus Christus vor 2000 Jahren Mensch geworden ist. Und dass dieser Jesus Christus unglaubliche Dinge getan hat, dass er in Israel lebte, dort wirkte, für eine relativ kurze Zeit, dass er dann gekreuzigt wurde und dass er dann vom Tode auferstanden ist. Und Christen sind für mich, oder Kirche verbinde ich genau mit den Menschen, die versuchen, dieses Leben zu, also die Lehren und das, was Jesus weitergegeben hat, umzusetzen, in ihr Leben einzubeziehen und daran zu glauben, dass Gott wirklich Mensch geworden ist. Und mal gelingt ihnen das gut, und manchmal gelingt es ihnen nicht gut. Manchmal gelingt es mir, meistens gelingt es mir leider nicht so gut. Aber die Frage bleibt ja trotzdem, warum soll denn in unserer heutigen Gesellschaft, in der Postmoderne, trotzdem sowas wie dieser christliche Glaube, die Kirche, für den postmodernen Menschen noch irgendeine Bedeutung haben, außer für die, die halt eben gern daran festhalten wollen, die eigentlich das lieben, sich vielleicht auch mit Sachen zu beschäftigen, die schon nicht mehr so aktuell sind. Welche Bedeutung soll das also haben? Und Tom Wright hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Warum Christsein Sinn macht. Und der beschreibt dort vier Sehnsüchte, die wir Menschen haben. Und er behauptet, und ich konnte es sehr gut nachvollziehen, dass genau darauf die christliche Lehre eine Antwort gibt. Und die erste Sehnsucht, die er beschreibt, wir Menschen haben grundsätzlich eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Der Herr sagt, der Weise soll sich nicht wegen seiner Weisheit rühmen, der Starke nicht wegen seiner Stärke und der Reiche nicht wegen seines Reichtums. Grund, sich zu rühmen, hat nur, wer mich erkennt und begreift, was ich will. Denn ich bin der Herr, der Liebe, Recht und Treue auf der Erde schafft. An Menschen, die sich danach richten, habe ich Freude. Aus dem Alten Testament, Jeremia 9, 22 bis 23. Und ich glaube schon, dass diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit wirklich in jedem Menschen drin liegt. Und dass jeder Mensch auch grundsätzlich weiß, was gerecht und Gerechtigkeit ist, was Fairness bedeutet und was es bedeutet, wenn ich ungerecht behandelt werde. Man braucht sich nur die kleinen Kinder anschauen, ja, es dauert nicht lang, der eine spielt mit dem Spielzeug, dann kommt das andere Kind, schnappt sich das und sofort kommt das Kind, dem das Spielzeug weggenommen wurde, zur Erzieherin, zu den Eltern gerannt und beschwert sich. Und sagt auch, dass es nicht gerecht ist, dass ihm das Zeug weggenommen worden ist. Und Eltern können da oft ganze Lieder, wenn nicht ganze Balladen darüber singen, wie dann solche Konflikte ausgehen und wie sich das hinzieht, bis man manchmal solche Konflikte gelöst hat. Aber Fakt ist, Kinder wissen sehr wohl, was Recht und Unrecht ist. Vielleicht nicht unbedingt im gesetzlichen Sinn, aber von ihrem Empfinden heraus. Und ich bin der Überzeugung, dass auch jeder Erwachsene das weiß. Und selbst diejenigen, die eigentlich sich über das Recht hinwegsetzen oder die sagen, es geht mir vorrangig um mich selbst und meine Interessen stehen im Vordergrund, wissen sehr häufig schon, dass es nicht das ist, was Gerechtigkeit bedeutet. Sie wissen oft, dass es nicht gerecht ist, aber sie sagen, okay, ich lebe nur einmal, das Leben ist so und ich muss da irgendwie durchkommen. Aber verstanden haben die meisten schon, was Recht und was Unrecht ist. Und deswegen glaube ich, dass jeder Mensch grundsätzlich diese Sehnsucht nach dieser Gerechtigkeit hat. Und dass wir uns eigentlich häufig freuen, wenn Gerechtigkeit sichtbar wird. Und wie oft erlebe ich Diskussionen und Gespräche mit Freunden, auch jetzt meine Eltern sind da, wenn wir uns so abends unterhalten, wie viel dreht sich eigentlich darum, dass wir Dinge in dieser Welt ungerecht finden und wie uns das ärgert, ohne oft dabei zu beachten, dass wir natürlich manchmal genauso sind. Ja. Recht spielt für uns eine wichtige Rolle. Und wir freuen uns, wenn Momente des Rechts aufblitzen, aber wir erleben leider oft, dass sehr viel Unrecht in dieser Welt geschieht. Und als Jesus in dieser Welt lebte, wurde so ein Stück vollkommener Gerechtigkeit sichtbar. Wenn man sich anschaut, wie Jesus gelebt hat, wird sichtbar, da öffnete sich ein Stück Himmel. Er hatte für seine damaligen Zeiten und auch für heute noch herausfordernde Lehren, die er auch selbst einhielt. Es war ihm völlig egal, mit wem er gesprochen hat oder zu wem er redete ihn einfach nicht nach dem Mund. Sondern er sagte das, was für ihn klar war und was für ihn wichtig war. Er kümmerte sich um die Menschen um ihn herum, er gab ihnen Hoffnung, er heilte Kranke. Er lebte ein Leben, wo jeder, der ihm begegnete, irgendwie sagt, da ist was Besonderes. Da öffnet sich ein Stück weit der Himmel. Und neben, dass er so viele große und wunderbare Taten getan hat, so wie er auch gelebt hat, und so viel Freude und Hoffnung er auch verbreitet hat, kannte er auch genau die andere Seite. Er kannte das Leid dieser Welt. Er war traurig darüber, wie so Israel sich in der Zeit entwickelt hatte. Er weinte, als sein Freund gestorben war. Er litt, wenn Menschen Schmerzen hatten, Qualen hatten. Und am Ende wurde er selbst hingerichtet und starb einen grausamen Tod. Er kannte beides. Und von Anfang an haben Christen behauptet, dass Jesus die Leiden dieser Welt auf sich genommen hat. Dass er damit eins wurde und dass er nicht nur dort stehen geblieben ist, sondern dass dabei auch Hoffnung und so ein Stück neue Schöpfung angebrochen ist, nämlich indem Jesus diese Leiden genommen hat, gestorben ist, gekreuzigt wurde und am Ende aber auferstanden ist von den Toten. In ihm verbindet sich der Himmel mit der Erde. Mit Jesus mag das ja gut funktionieren, nur wie sieht es denn eigentlich nun mit seinen Nachfolgern aus? So, das Negative, denke ich, habe ich schon zur Genüge angesprochen. Und es gibt viel Negatives und es gibt auch viel Negatives definitiv bei mir. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere echt ein Problem manchmal mit mir hat, wenn er wüsste oder weiß, dass ich Christ bin und wie ich mich manchmal verhalte. Aber es gibt auch genau dieses Gegenstück. Es gibt Menschen, Christen, die vieles bewegt haben. Wenn wir nur an Mutter Teresa denken, ja, über die ich selbst schon mal gepredigt habe, ist faszinierend, ihr Leben zu sehen. Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther, Martin Luther King Jr., all die, die sich eingesetzt haben, um ein Stück Gerechtigkeit in diese Welt zu bringen, die sich dafür eingesetzt haben und manchmal sogar damit mit ihrem Leben bezahlt haben. Und auch heute wird der Hauptteil der sozialen Arbeit in Deutschland von Caritas und Diakonie durchgeführt. Die Mehrzahl aller sozialen Einrichtungen werden von der Diakonie und von der Caritas betrieben. Der größte Arbeitgeber in Deutschland ist der öffentliche Dienst, hat 4,5 Millionen, aber auf Platz 2 steht die Caritas mit 450.000 Mitarbeitern, Hauptamtlichen, und auf Platz 3 steht Diakonie mit 420.000 Mitarbeitern, Hauptamtlichen. Und erst dann kommt Siemens auf Platz 4 mit 420.000. knapp 400.000, genau. Wenn das wegbrechen würde, würde viel soziale Gerechtigkeit auch in Deutschland verloren gehen. Also zumindest da hat Kirche definitiv eine Relevanz. Das, die zweite Sehnsucht, die er beschreibt in seinem Buch, ist die Sehnsucht nach dem Guten und Schönen. Denn von der Größe und Schönheit der Geschöpfe lässt sich auf ihren Schöpfer schließen. Aus dem Buch der Weisheit, Kapitel 13, Vers 6. Ich glaube, wir alle haben irgendwie ein Gefühl dafür, was schön ist. Auch wenn sich das durchaus unterscheidet und auch wenn sich das von der Gesellschaft oder innerhalb der Gesellschaft regelmäßig wandelt. Aber wir erleben Momente der Schönheit. Wir wissen, was für uns ein schönes Gedicht, ein schönes Lied, ein schönes Buch ist. Wir erkennen Schönheit in einem anderen Menschen. Wir erkennen Schönheit in der Natur, wenn Sonnenaufgang oder Untergang ist. Wenn wir Tiere erleben oder sehen, ja. Wenn ein Regenbogen sich bildet, in all dem erkennen wir Schönheit. Und meistens wollen wir diese Momente auch gern für uns festhalten. Aber wie wir alle so wissen, geht diese Schönheit vorbei. Der Regenbogen ist nur ein kurzer Moment. Der Sonnenaufgang, der Sonnenuntergang gehen auch vorbei. Schönheit verliert sich leider oft, zumindest äußerlich, mit dem Alter. Schönheit zerrinnt uns oft durch die zwischen unseren Fingern. Die christliche Lehre behauptet, dass alle Schönheit von Gott kommt. Und dass Gott der Schöpfer dieser Schönheit ist. Und es ist Gott, den ich im Murmeln des Sonnenauf- oder Untergangs vernehmen kann. Es ist Gott, dessen Stimme ich hören kann, wenn der Löwe schreit oder brüllt. Es ist Gott, dessen Stärke ich wahrnehmen kann, wenn ich die Wellen brechen sehe. Natürlich kann man sagen, okay, der Löwe frisst Menschen. Beispielsweise Menschen stürzen und ertrinken. Es ist nicht so, wie wir uns das oft wünschen. Und es ist viel Arges in dieser Welt. Aber das heißt nicht, dass deswegen alles falsch ist, sondern Schönheit ist vorhanden und wir sehnen uns nach dieser Schönheit. Also ich kann das gut nachvollziehen. Und genau das ist dieser Gott, von dem die christliche Lehre spricht. Sie spricht von einem Gott, der nicht da aufhört und sagt, das hat irgendwie begonnen und das ist jetzt nicht so toll und jetzt machen wir das alles, sondern der diese Welt mit all ihrer Schwäche, mit all diesem, was vielleicht nicht so toll funktioniert, repariert, verändert, in einen vollkommenen Zustand zurückverwandelt und diejenigen rettet, die in dieser Welt leben, in dieser Welt, unter dieser Welt leiden und die diesen Welt nicht als den Ort der Schönheit und des angenehmen Lebens erleben. Die dritte Sehnsucht ist die Sehnsucht nach Beziehung. Schon 2. Mose aus dem Schöpfungsbericht 2,18. Gott, der Herr, dachte, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. Wir leben in Beziehung von Anfang an. In dem Moment, wo ich geboren werde, werde ich eine Familie hineingeboren. Bei den meisten ist es die leibliche Familie. Es gibt Menschen auch, die halt leider nicht zu Hause aufwachsen können, aber wir brauchen Beziehungen. Und wir alle wissen, wenn der Mensch am Anfang keine Beziehung hat, wenn sich niemand um ihn kümmert, dann stirbt er einfach. Er ist nicht in der Lage, von sich aus am Anfang des Lebens zu überleben. Nicht umsonst hat der Schweizer Biologe, ich finde dieses Wort so schön, der Schweizer Biologe Adolf Portmann bezeichnet den Mensch als physiologische Frühgeburt, weil wir eigentlich zu früh geboren werden. Viele Tiere sind von Anfang an überlebensfähig. Der Mensch ist es nicht. Der Mensch braucht andere Wesen, er braucht andere Menschen, die ihm helfen zum Überleben. Und unser Leben spielt sich durchweg in Beziehungen ab. Später kommen wir in den Kindergarten, dann kommen wir in die Schule, dann werden wir studieren oder machen Berufsausbildung. Wir haben Freunde, wir suchen uns einen Partner, mit dem wir ein Leben lang oder zumindest einen Teil unseres Lebens verbringen wollen. Viele zeugen Kinder und wollen dann mit diesen Kindern oder gründen damit Familie. Das heißt, Leben spielt sich in Beziehungen ab. Und jeder, der Beziehungen lebt, weiß, dass das leider nicht immer so gut funktioniert, sondern dass Beziehung halt auch oft bedeutet, dass Probleme und Konflikte entstehen. Dass wir miteinander kämpfen und dass Beziehung leider oft nicht ganz so ist, wie wir sie uns vorstellen. Neben all dem Schönen gibt es halt auch manchmal Ärger. Und wenn wir uns nur ohne das jetzt negativ, also es geht nicht, ja, einfach um, wenn man sich einfach betrachtet, wie viele Ehen im Endeffekt wieder geschieden werden, dann zeigt das, wie schwierig es oft ist, Beziehung zu leben. Es geht ja nicht um eine Verurteilung, sondern es, Man kann es einfach an den Statistiken nachschauen. Viele Ehen, das sagt man so schön, die im Himmel geschlossen wurden, enden im Vorhof der Hölle. Und das war keine böse Absicht, sondern es zeigt, wie schwierig es ist. Und wenn ihr an euch selbst denkt, wie viele Menschen mögt ihr, aber mit wie vielen Menschen habt ihr auch regelmäßig Probleme? Und es gibt natürlich Menschen, die sich komplett in die Einsamkeit zurückziehen, die andere Menschen nicht wollen. Aber ich glaube, niemand ist hier, der das ein Leben lang will. Sondern für eine gewisse Zeit brauchen wir die Ruhe, aber am Ende brauchen wir doch den anderen Menschen. Und auch hier gibt genau das Christentum eine Antwort darauf. Nämlich der Glaube an den Schöpfergott, der den Menschen in der Beziehung geschaffen hat, der will, dass wir Menschen Beziehung führen und der dazu beiträgt oder helfen will, dass Beziehung gelingen kann. Die Tragik ist trotzdem, selbst wenn Beziehungen wunderschön sind, wenn sie toll funktionieren, wissen wir, sie sind endlich. Am Ende jeder Beziehung steht leider der Tod. Und auch darauf gibt Gott eine Antwort, indem er eigentlich in der ursprünglichen Schöpfung diese Endlichkeit von Beziehungen aufgehoben hatte oder sie überhaupt nicht existiert hat. Und dass in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, auch die Möglichkeit und die Sichtbarmachung dessen da war, dass Beziehungen nicht endlich sein müssen, sondern auch für immer existieren können. Und das Leben mehr ist als vielleicht das, was wir immer nur sehen, sondern das Leben auch über den Tod hinausgehen kann. Jesus lebte gesunde Beziehungen und durch seine Auferstehung wurde die Endlichkeit von Beziehungen aufgehoben und der Tod überwunden. Und die letzte Sehnsucht ist die Sehnsucht nach Spiritualität. Aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt, durch unseren Ungehorsam waren wir tot. Aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Bedenkt, aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft gesetzt. Aus dem Neuen Testament, der Epheserbrief, Kapitel 2, 4 bis 6. Ich glaube, grundsätzlich haben die meisten Menschen wirklich die Sehnsucht nach Spiritualität. Im CIA Factbook von 2007 hat es CIA festgestellt, ungefähr 11,8% der Weltbevölkerung geben an, nicht religiös zu sein, davon aber nur 2% sagen, sie sind reine Atheisten. Die behaupten, dass es gar keinen Gott gibt. Selbst die anderen sagen, irgendeine Kraft gibt es. Und das ist auch das, was ich alltäglich beobachte. Wenige oder nicht, die meisten, die ich begegne, können mit meinem Glauben nicht unbedingt was anfangen, aber die meisten, die ich kenne, sagen, es gibt irgendwas, muss es schon geben. Etwas, was mehr ist als das, was ich jeden Tag sehen kann. Und man braucht nur mal so in den Bücherregalen und Bücherläden zu schauen, wie viele Regale voll sind mit Büchern über religiöse Themen. Ich habe einfach mal bei Amazon so ein paar Schlagwörter eingegeben. Bei Esoterik zum Beispiel findet man 55.000 Titel. Gebe ich Religion ein, sind sogar 700.000 Titel. Im Vergleich dazu, auch jetzt nicht abwertend gemeint, sondern einfach nur von dem, wie Menschen halt daran interessiert zu sein scheinen, finde ich bei Atheismus nur 4.000 Titel und Humanismus sind ca. 8.300 Titel. Also es zeigt, es scheint ein großes Bedürfnis danach zu sein, spirituelle Erfahrungen zu machen und irgendwie sich damit auseinanderzusetzen, ob es mehr gibt als das, was ich nur sehen kann. Und wenn die Bibel recht hat und wenn die christliche Lehre recht hat, dann ist das ja nicht verwunderlich. Wenn es einen Schöpfergott gibt, dann ist es doch klar, dass wir eine Sehnsucht danach haben, irgendwie religiöse Erfahrungen zu machen. Und im Endeffekt ist christliche Lehre ja genau das. Es geht darum, dass ich an einen Gott glaube, mit dem eine Beziehung möglich ist. Dass ich an einen Gott glaube, der auf diese Welt gekommen ist, der sich für mich, für meine Sorgen interessiert, der für mich und für uns alle gelitten hat, gestorben ist und auferstanden ist und der es mir und uns ermöglicht, ein Leben zu führen, was über diese Endlichkeit hinausgeht. Genau das macht christliche Lehre ja aus, dass auch in uns so ein Stück Himmel auf Erde kommen kann. Leider oft nicht sichtbar, aber aus Gottes Sicht definitiv vorhanden. Christliche Spiritualität bedeutet, mit diesem Gott in Kontakt und in Beziehung zu treten. Und genau weil Kirche und christlicher Glaube auf diese vier Sehnsüchte eine Antwort gibt, glaube ich, dass Kirche und christlicher Glaube eben nichts für die Menschen von gestern ist und nichts nur für Ewiggestrige. Es ist die Grundlage meines Lebens. Es war die Grundlage der Menschen, die vor 2000 Jahren Jesus erlebt haben und die die ersten Christen wurden und aus denen eine dynamische, weltweite Bewegung entstanden ist. Es ist die Grundlage für die Kirche und den christlichen Glauben heute und ich bin sicher, auch die Grundlage für den Glauben in 2000 Jahren und mehr. So lang, bis Gott diese Welt repariert hat und seine letztendliche Vollkommenheit zurückgeführt hat. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.